Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Du bist mitten in der Serie Summer Talk Inspiration und bekommst heute ein cooles Interview auf die Ohren. Moin und willkommen zu einer neuen Episode im Finde dein Mama Konzept Podcast. Heute habe ich Stefanie zu Gast. Sie ist Mama und Pädagogin und bietet Elternberatung und Kita-Fortbildung zum Thema Eingewöhnung an. Und sie hat gerade ein Buch geschrieben und die Kita-Akademie gegründet. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, mega cool. Wenn die Mamas oder auch die Papas wieder einsteigen in den Beruf nach der Elternzeit, ist es gerade immer eng damit verbunden, dass das Kind auch eingewöhnt wird oder gerade wurde. Und welche Probleme oder Herausforderungen treten dabei auf?
Also es gibt natürlich viele Herausforderungen. Oft werden sie auch Probleme genannt, aber eigentlich ist es eher eine Challenge. Klingt ein bisschen besser.
Ja.
Ich habe mal so drei rausgesucht, die ich kurz erzählen kann. Und zwar die erste große Hürde ist einigen gar nicht so ganz genau bewusst, weil das große Problem ist nämlich, dass man sehr früh schon festlegen muss, wann die Elternzeit zu Ende ist. Also in der Schwangerschaft, spätestens kurz nach der Geburt, wenn man seinen Elternzeitantrag einreichen muss beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin, dann muss man sich zwangsläufig mit dieser Frage beschäftigen, ja, wann kommt denn mein Kind in die Krippe, zur Tagesmutter oder in den Kindergarten, je nachdem. Und das ist für viele Eltern total schwer festzulegen, weil sie das Kind ja noch gar nicht kennen.
Ja.
Gar nicht wissen, wie ist denn mein Kind? Ist es denn dann schon bereit? So, das ist ja immer die große Frage, wann ist ein Kind bereit für die Kita? Aber oft stellt sich die gar nicht, weil man es vorher schon festlegen muss, wann das Kind bereit zu sein hat. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, weil man ja nicht nur das Kind noch nicht kennt, sondern auch sich selber als Eltern ja noch gar nicht kennt. Und erstmal so ein bisschen ja ins Blaue hinein Entscheidungen trifft. Und deswegen ist es gut, sich wirklich auch in der Schwangerschaft schon sehr ausführlich überhaupt mit der Elternschaft, wie gestalten wir unser Familienleben, auseinanderzusetzen und nicht nur das zu beschränken auf diese Frage, okay, wann fange ich wieder an zu arbeiten, wann kommt das Kind halt in die außerfamiliäre Betreuung. Das hängt natürlich damit dran, aber eigentlich ist die Frage viel, viel größer. Und das zweite Problem ist, dass ganz viele Eltern, vor allen Dingen Mütter, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind unter 3 Jahre betreuen lassen. Weil irgendwo so diese Zahl durch den Raum schwebt, also durch die Köpfe schwebt, ne, dass Kinderbetreuung ab 3 besser ist. Ja, und das ist eine ziemliche große Krux, weil da viel Druck dann dran hängt. Also schlechtes Gewissen macht ja auch bis zu einem gewissen Punkt ja handlungseingeschränkt oder handlungsunfähig auch, wenn da so richtig Angst dann vielleicht noch mit dazu kommt. Und das lähmt und das hilft natürlich dem Kind auch nicht, wenn man schlechtes Gewissen hat, wenn man es in die Kita bringt. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, die viele Familien auch nicht unbedingt vorher kommen sehen. Und die dann aber umso heftiger wirkt. Und wenn man es kommen sieht, ist es dann wichtig auch, ne, da gut damit zu arbeiten. Ne? Also ich begleite ja die Familien auch schon vor der Eingewöhnung, nicht erst ab dem ersten, also dann auch eben ab dem ersten Tag der Eingewöhnung. Aber es ist halt, man muss viel mehr Prävention betreiben bei Eingewöhnung. Es wird einfach wirklich unterschätzt. Also wie wichtig auch Eingewöhnung ist dann für das Kind, für die Familie als Ganzes, ja. Und schlechtes Gewissen hilft halt nicht. Und natürlich brauchen Kinder unter 3 in der Kinderbetreuungseinrichtung was anderes als ältere Kinder. Aber Fähigkeiten, um für Kita bereit zu sein, die fallen halt nicht mit dem 3. Geburtstag vom Himmel oder die packt man auch nicht mit einem Geschenk aus, sondern jedes Kind ist individuell und man muss immer genau die Betreuungsvariante finden, die zu einem als Familie passt, also zum Kind, zu den Eltern, zur gesamten Familie an sich. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man bestmöglich eine gute Kita oder eine gute Tagespflegefachkraft erwischt, ne? Im Buch habe ich auch eine Checkliste, wie man das herausfinden kann, ob die Kita gut ist oder nicht. Also, dass man zumindest im Vorfeld ein paar Sachen auch filtern kann, weil kann man nicht verheimlichen oder bagatellisieren, dass Kinderbetreuung halt einfach nicht überall gut ist. Aber das ist unabhängig vom Alter des Kindes, ne?
Ich habe da eine Rückfrage
ja,
zum Thema schlechtes Gewissen. Gibt es denn irgendwelche Untersuchungen, Bestätigungen, dass sozusagen die Kinderbetreuung unter 3, ich sag mal, schwieriger ist, die Kinder mehr brauchen, weil dieses Thema hält sich ja sehr stabil. Ich habe ja, meine älteste Tochter ist ja 12. Es war damals schon so, unter 3 ist also ganz schwierig und dann nur eine kleine Gruppe und so. Also gibt es irgendwas, worauf das gefußt ist?
Ja, es gibt Qualitätskriterien, aber man muss bei den ganzen Studien halt auch immer gucken. Es gibt solche und solche Studien. Ich will jetzt keine irgendwie in Abrede stellen, aber man muss halt wirklich sehr genau gucken, wer hat die Studie bezahlt. Generell, das ist jetzt nicht nur bei Kita so, ne? Wer hat die Studie bezahlt und was steckt da auch für ein Ansinn dahinter? Und vor allen Dingen, wie werden dann auch Erkenntnisse breitgetragen? Weil das, was ich beobachte, ist, dass aus Ergebnissen ganz oft auch moralische Bewertungen noch mit dranhängen und man dann schneller in dieser Rabenmutter-Verurteilung landet, als wenn man jetzt einfach mal nüchtern die Ergebnisse betrachtet. Ich habe mich mit der Professorin von der Uni Leipzig unterhalten für mein Buch, weil da kommt jetzt dieses Jahr noch eine neue Studie zum Thema Eingewöhnung raus. Und dann habe ich sie gesagt, na ja, was halt oft zitiert wird, ist die Cortisolstudie, ne? Dass Kinder in der Kinderbetreuung halt einen höheren Cortisolspiegel haben. Und das kann man ja nachweisen, ne? Also das ist ja, das sind halt Zahlen, ne? Und sie hat gesagt, ja, es ist halt eine sehr bekannt, aber es gibt mehrere Cortisolstudien, die kommen auch nicht alle zu genau den gleichen Ergebnissen. Und sie würde auch davon nicht ableiten, dass automatisch Kinder unter 3 schlechter betreut sind als über 3. Weil sie hat auch gesagt, auch solche Messungen sind störanfällig. Na, was haben die Kinder vorher gegessen, getrunken und so weiter, ne? Also da passieren halt auch einfach schnell mal kleine Fehlerchen. Und die Studie, die von der Uni Professorin hier aus Leipzig, die befassen sich mit dem Wohlbefinden von Kindern. Und da gibt's halt mehrere Dimensionen des Wohlbefindens. Und die, wenn man das ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, dann kann man ein bisschen besser schauen, okay, wie geht's denn dem Kind eigentlich in der Kita? Ne? Und jetzt nicht nur auf diesen einen Wert gucken. Aber ansonsten, es gibt ja viele Fachmenschen, sage ich jetzt mal so grob gefasst, die sich ja auch mit Qualitätskriterien von Kinderbetreuung befassen. Aber das würde jetzt hier völlig den Rahmen
sprengen. Ja.
Weil das ist irre komplex. Also, weil wir haben halt leider, das ist eher das größere Problem, nicht die Studie, sondern dass wir halt keine standardisierten Qualitätskriterien haben, zum Beispiel. Mhm. Na, dass die Bundesländer das halt ja alles auch selber verantworten und entscheiden können. Und ne, wenn man schon alleine mal guckt, Kinderbetreuung kostet da einen Haufen Geld, in anderen Bundesländern oder Städten ist es komplett kostenlos. Und so ist es halt auch mit der Qualität. Es schwankt halt überall. Und deswegen gucke ich mir Studien an. Also das ist aber meine persönliche Meinung, ne? Ich gucke mir Studien an, aber letzten Endes gucke ich immer auf die Einrichtung, die gerade in Frage kommt.
Ja.
Und dann muss man auch innerhalb der Einrichtung wieder gucken, mit welchen Fachkräften arbeitet man als Familie sozusagen. Wo wird das, von wem wird das Kind betreut? Nicht nur wo, sondern von wem.
Ja. Das war ja tatsächlich immer mein bzw. unser Weg. Wir haben uns das Kind angeguckt, also unser Kind. Und dann die Möglichkeit, also welche Person könnte betreuen, unabhängig auch tatsächlich vom Kita-Konzept her. Und sind quasi zu denen gegangen, wo wir irgendwie den ErzieherInnen einen Vertrauensvorschuss geben konnten. Das hat uns geholfen, als Eltern dann auch loszulassen.
Ja.
Du hast eben gesagt, es gibt, also du gehst auf drei Herausforderungen ein und ich habe dich bei der zweiten unterbrochen. Was ist denn die
dritte? Alles gut, genau, alles gut. Ne? Vielleicht noch an der Stelle im Buch habe ich das auch noch mal so ein bisschen aufgedröselt, ne? Zwischen, was bedeutet eigentlich Kita-Bereitschaft? Ne? Was auf das Kind, auf die Eltern, auf die Fachkraft, auf die Kita als Ganzes bezogen ist. Ne?
Ja.
Gut. der dritte Punkt ist so ein bisschen so ambivalente Gefühle, die dann immer ein bisschen stärker, oder was heißt immer, das stimmt nicht, aber bei vielen stärker werden, je näher dann dieser Zeitpunkt rückt. Na, dass man sich auf der einen Seite freut, ah, jetzt geht's bald los und man ist zuversichtlich und gespannt und neugierig und offen und freut sich auch vielleicht auf die Arbeit, sofern das eben zutrifft. Das gehen ja auch nicht alle Familien, dann Eltern wieder arbeiten. Und dann auf der anderen Seite aber doch so ein bisschen Unsicherheit, Aufregung, Nervosität, vielleicht auch die Frage, oh mein Gott, wie soll denn das klappen, wenn das Kind jetzt irgendwie die ganze Zeit noch nicht mal bei der Oma bleiben wollte. Na, also solche ambivalenten Gefühle, die die rücken dann immer so ein bisschen mehr ins Bewusstsein, je näher dann der Termin rutscht. Und das kann natürlich auch nochmal aufregend sein. Und
das ist auf jeden Fall spannend, auch was du sagst, es bleibt noch nicht mal bei der Oma, weil meine persönliche Erfahrung ist ja, ob die Kinder zur Oma gehen oder nicht, ist überhaupt gar kein Indikator, ob die sich gut eingewöhnen lassen oder nicht. Bei dem einen Kind war man ganz zuversichtlich, weil es geht ja so viel zur Oma. Und das andere Kind ist nicht zur Oma gegangen. Da waren wir ganz pessimistisch und beide Male hat es dann am Ende irgendwie geklappt. Also, aber ich kenne diese Gedanken, ne? Weil man so das Gefühl hat, naja gut, wenn es schon mal eine Zeit lang auch nicht bei Mama und Papa ist, dann müsste es ja woanders auch schon mal ganz gut klappen, ne?
Ja, das ist auch immer so ein bisschen der Trugschluss, ne? Also viele empfehlen ja auch, Trennung vorher zu üben und so, habe ich auch im Buch nochmal drüber geschrieben, was ich dazu denke, weil man muss halt wirklich genau hingucken, was jetzt das Ziel ist und ob das wirklich Sinn macht oder es eher vielleicht sogar schlimmer machen könnte.
Ja. Jetzt bist du ja hier im Vereinbarkeitspodcast. Warum spielt denn Eingewöhnung für die Vereinbarkeit so eine große Rolle?
Wieder zwei Aspekte. Das Offensichtliche ist ja, ohne Kinderbetreuung ist ja eigentlich kaum Arbeiten möglich. Also Kinderbetreuung durch Oma oder Opa oder Au-pair oder Kindersitter oder eben Kita und Co. Ne? Ohne Kinderbetreuung ist es schwer zu arbeiten. Nicht ganz unmöglich, aber schwer. Ne? Also ich habe viele Familien, die geben sich eine ganze Weile lang das Kind immer und die Klinke in die Hand, ne, und arbeiten wechselseitig. Einer ist beim Kind, der andere auf Arbeit und dann tauschen die in der zweiten Tageshälfte. Das geht, aber die Realität ist, dass die Eltern ganz schön auf dem Zahnfleisch kriechen und das eine Weile lang durchhalten und dann bei mir relativ erschöpft auch in der Beratung oft sind. Und deswegen, also irgendwo sind wir auf Unterstützung angewiesen. Erst auch unabhängig davon, wie viel wir arbeiten und so. Wir sind einfach nicht dafür gemacht, alles alleine zu machen. Es ist nicht gut so. Der Punkt ist, wenn man dann jetzt mal wirklich auf außerfamiliäre Betreuung sich fokussiert, dann ist es halt so, dass je besser die Eingewöhnung ist, umso besser ist dann natürlich auch Arbeiten möglich, weil die Stabilität, was die Betreuung betrifft, einfach viel mehr da ist. Das konnte man zum Beispiel auch mit Studien nachweisen, dass Kinder, die gestresst sind während der Eingewöhnung, häufiger krank sind. Macht irgendwie total Sinn, ne? Und das hat natürlich dann Auswirkungen nicht nur auf die Eingewöhnung, sondern dann eben auch später, ne? Je besser ein Kind in der Kita angekommen ist, also ich verwende jetzt Kita immer für alle Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
Ja, okay.
Kürzer als wenn ich immer sage Krippe, Kindergarten, Kita, Kindertagespflege und so.
Ja.
Genau. Je besser ein Kind in der Kita angekommen ist, umso stabiler ist es, also emotional, umso besser geht's ihm. Und dann kann man natürlich auch mit einem viel besseren Gefühl auf Arbeit gehen und hat nicht immer irgendwie ständig im Hinterkopf noch so zwei Tabs offen, so geht's meinem Kind auch wirklich gut, rufen die Fachkräfte auch wirklich an, wenn es ihm nicht gut geht, also solche Sachen. Und das belastet, auch wenn es so eine leise Belastung ist, ne? Und wenn man so ein bisschen tiefer schaut, bezogen auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann ist es natürlich spannend, was die Rollenverteilung in der Partnerschaft betrifft, ne? In der Regel, und auch dafür gibt es ja Statistiken, sind die Frauen ja in der Elternzeit. Und die Männer gehen arbeiten. Und wenn dann die Eingewöhnung ansteht, dann verändert sich die Rolle des Vaters nicht, weil er geht vorher arbeiten und er geht danach arbeiten. Für die Frau verändert sich aber die Rolle. Sie ist vorher zu Hause, hauptsächlich Mama, und dann danach ist sie Mama und wieder Arbeitnehmerin zum Beispiel. Und das heißt, sie hat also nicht nur die Veränderung in Bezug auf das Kind viel deutlicher, also sie spürt das viel deutlicher, weil sie das eben im Alltag ja ganz offensichtlich betrifft, sondern auch ihre eigene Rolle verändert sich unglaublich. Und es ist ziemlich spannend und das kickt manchmal auch ganz schön, weil man sehr auf das Kind fokussiert ist und sich selber als Elternteil oft so ein bisschen vergisst. Und im Prinzip muss sich das gesamte Familiensystem neu organisieren.
Das ist so.
Das ist super spannend, weil auch an diesem Punkt ganz oft so zentrale, also richtig große Fragen geklärt werden.
Ja.
Ne? Es geht um die Verteilung von Care-Arbeit. Es geht um die Wertigkeit von Erwerbsarbeit, also bezahlter Arbeit. Und es geht darum, wie wollen wir als Eltern, als eigenständige Persönlichkeit überhaupt in dieser Familie gemeinsam leben. Und es ist so, es scheint so etwas Normales zu sein. Ja, wir fangen wieder an zu arbeiten und das Kind kommt dann halt in die Betreuung. Aber es hängt eigentlich viel, viel mehr dran. Es braucht ganz viel Verständnis und Unterstützung von der Person, die das Kind nicht eingewöhnt, damit sich die Person eben auch wirklich gut dabei fühlt. Und es ist eigentlich für die Eltern eine Übung, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für das Leben, was jetzt kommt. Ne? Also ab diesem Zeitpunkt. Vorher konnten sie üben, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen mit einem Kind zu Hause. Und dann können sie üben, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen mit einem Kind in der Betreuung und mit zwei Jobs, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben. Und ja, das ist der Start. Je besser sie das können, umso, oder je schneller sie das auch lernen, miteinander zu reden zum Beispiel, umso besser kommen sie dann natürlich auch durch diesen Kita-Familien-Berufsalltag. Ja.
Das ist ja auch genau das, wo ganz viele auf diesen Podcast und meine Arbeit aufmerksam werden. In dem Moment, wo sie sich mit ihrem Wiedereinstieg beschäftigen, das ist meistens so 3 Monate, bevor sie anfangen, also wieder mit Erwerbsarbeit. Ja. Die Kita-Eingewöhnung läuft meistens parallel oder steht kurz vor. Und das ist total elementar. Und wenn mich jemand immer fragt, so wie macht man es richtig so, ne, gibt natürlich kein richtig oder falsch, aber im Idealfall hast du es halt schon deutlich vorher, hast du dir schon eine Vision davon kreiert, wie euer Leben aussieht, wenn beide erwerbsarbeiten und ein Kind oder mehrere da sind. Weil ansonsten kommen jetzt nämlich diese ganzen Wertediskussionen auf den Tisch. Und wenn dann es klassischerweise so gemacht wird, dass der Mann 2 Monate Elternzeit war, als das Kind geboren wurde und in der Zeit das Haus renoviert hat und sie 12 Monate Elternzeit genommen hat und sich immer um das Kind gekümmert hat, dann ist sie ja auch die Expertin für das Kind. Er ist, ich sag's mal ganz salopp, der Freizeitpapa. Und dann sozusagen von heute auf morgen mehr oder weniger zu sagen, so, und jetzt tragt ihr beide Verantwortung, das gibt halt meistens Konflikte. Ist nicht unmöglich und es ist ein super Ansatz, genau da dann auch ranzugehen, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Nur alle, die den Podcast jetzt hier schon vorher hören, fangt vorher an.
Ja.
Ihr macht es euch einfacher.
Ja, sehr gut. Ja, bin ich total dabei. Und das gilt ja für diesen Lebensentwurf, ne? Und mit dem kann man sich eigentlich nie früh genug beschäftigen. liegen. Und mit Eingewöhnung finde ich es ganz genauso. Ist ja dann die ähnliche Zeitspanne, wo wir dann mit den Familien arbeiten, halt kurz vor der Eingewöhnung und dann in den ersten Wochen und dann am Anfang. Und also man kann im Prinzip das Buch sogar schon in der Schwangerschaft lesen, damit man so ein bisschen weiß, ah, okay, das erwartet mich. Und dann liest man es nochmal, wenn dann die Eingewöhnung da
Ja,
ist.
ja.
Genau.
Jetzt ist
Weil,
ja die allentscheidende Frage, wie kann denn jetzt Eingewöhnung gelingen?
Also den groben Überblick auf 250 Seiten, also grob in Anführungsstrichen, gibt es im Buch. Und dann habe ich ja auch das Happy Kita Start Begleitprogramm, wo ich die Familien ja dann auch wirklich unterstütze, also ganz individuell unterstütze bei diesem Prozess, ähnlich so wie du dann eben man dann mit den Familien arbeitest auch, wo man guckt, ah, okay, das ist jetzt das eine Kind und diese Eltern dazu und diese Betreuungseinrichtung mit dieser Fachkraft dazu, ne? Das ist ja dann immer wieder individuelles Arbeiten ist ja das Tolle dann daran, wenn man sieht, ah, okay, das funktioniert, das blüht auf. Und ansonsten gibt es auch wieder so ein paar Grundregeln. Das allererste ist richtig gute Vorbereitung und Planung, haben wir gerade schon angerissen. Das wird am meisten unterschätzt. Prävention ist nichts, nicht sexy, sag ich immer, aber ist total wertvoll und hilfreich. Das zweite ist wirklich, sich in der Eingewöhnung darauf zu fokussieren, wie bauen Fachkraft und Kind eine Bindung auf, wie bauen Fachkraft, Eltern und Kind eine Beziehung auf und welche Bedürfnisse sind erfüllt und welche sind noch nicht erfüllt, welche müssen erfüllt werden. Also die 3B sozusagen, das steht auch alles im Buch, das mache ich auch immer mit Fachkräften. Ne? Bindung, Beziehung, Bedürfnisse mache ich auch immer mit Fachkräften, weil das ist der Fokus in der Eingewöhnung. Klar, an den Bedürfnissen hängen auch noch Gefühle dran und so weiter, ne? Aber so die 3B kann man sich eigentlich immer gut merken, weil es ist ganz wichtig für Kinder, dass sie bindungssicher eingewöhnt werden, dass sie bedürfnisorientiert und beziehungsstark eingewöhnt werden. Und der dritte Punkt ist Kommunikation. Mein Lieblingsthema, neben den anderen. Genau, also Kommunikation, ja, üben, 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 weil jeder hat ja auch einen unterschiedlichen Kommunikationstyp, gerade wenn so Themen betrifft, wo man vielleicht nicht einverstanden ist, Meinungsverschiedenheiten hat und so. Es ist leider oft so, dass Eltern in der Eingewöhnung etwas machen, wo sie vorher gesagt haben, das will ich gar nicht, das mache ich nicht und dann passiert es trotzdem. Und das hat ein bisschen mit den Dynamiken in Kitas und Co. zu tun, auch mit der Persönlichkeit von pädagogischen Fachkräften. Damit hat es auch was zu tun. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man gute Kommunikation kann. Ich übe das auch mit den Eltern, also richtig so mit richtigen Sätzen, also nicht einfach nur so, ja, hör gut zu und sprich ordentlich in BI-Botschaften so, ne? Sondern wirklich ganz konkret auf den Punkt, okay, welchen Satz kann ich jetzt sagen, der genau zu dieser einen Situation passt? Und man muss halt, es ist das Spannende so auf der Metaebene ist, dass ganz viel Persönlichkeitsentwicklung passiert in diesem Eingewöhnungsprozess,
ja, total.
Weil man für sein Kind eintritt und nicht jetzt mit der Machete irgendwie in so ein Gespräch geht mit der Fachkraft, sondern einfach wirklich respektvoll, wertschätzend spricht und trotzdem sagen kann, so passt mir das nicht und ich hätte und ich möchte das anders. Na, genau, also ist jetzt so die Grobfassung. Genau. Naja, und dann eben alles, was wir ja gerade auch schon angerissen haben, ne? Also alles, was im Familienleben, in der Partnerschaft eine Rolle spielt, ne? Auch wieder Kommunikation, gute Beziehungen miteinander pflegen, gut vorbereiten und planen, ne? Also eigentlich deckt sich das bei uns total gut.
Ja, ja, total. Ja, mega cool. Also alle, für die das Thema ansteht, holt euch das Buch auf ins Kita-Abenteuer.
Wir haben den Titel noch gar nicht gesagt. Ja.
Genau, wie du dein Kind sicher und entspannt durch die Eingewöhnung begleitest. Und das Buch ist am 24. Juli rausgekommen. Das heißt, du kannst es dir jetzt so ganz druckfrisch besorgen, ja. sozusagen. Ja. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Und sag doch jetzt mal am Ende nochmal zum Abschluss, kannst du noch irgendwas Mut machen? Machendes sagen, denn Eingewöhnung ist ja wirklich, also nochmal so ein Next Step in Elternschaft. Ich fand es bei allen drei Kindern wirklich auch immer ein mega ja, Herausforderung und dann auch gleichzeitig Meilenstein in der Entwicklung von allen Familienmitgliedern. Also vielleicht hast du zum Abschluss noch ein paar mutmachende Worte.
Ja, also der eine Satz, den sich Eltern auch gut so ein bisschen nachspüren lassen können, ist, ihr feiert die ersten Schritte, die ersten Worte. Und das ist alles Loslassen. Ne? Loslassen des Kindes in sein eigenes Leben, in das Leben, in das es mit eigenen Schritten und mit Sprache geht. Und wir dürfen den Kita-Start genauso feiern. Mhm. Auch wenn das Loslassen vielleicht ein bisschen mehr spürbar ist und schmerzt. Ne? Aber eigentlich ist es ein weiterer Schritt des Kindes in sein eigenes Leben. Und das darf was Tolles sein. Ne? Das heißt ja nicht umsonst auch ins Kita-Abenteuer. Es ist aufregend. Es ist auch nicht immer ganz einfach. Und trotzdem kann das wirklich ein positives Erlebnis sein. Und das ist das, was ich mir wünsche, wofür ich ja auch seit 6 Jahren kämpfe, ne, und arbeite. Und wenn man das so ein bisschen eher so im Fluss betrachtet, ne, der erste Zahn, der erste Brei, was auch immer, ne, die ersten Worte, die ersten Schritte und sowas und jetzt eben das erste Mal Kita, das ist alles so ein bisschen im Prozess des Loslassens. Und dann möchte ich Mut machen, dass Eltern wirklich ihr Familienleben aktiv in die Hand nehmen. Das heißt, eigene Entscheidungen treffen. Wie wollen wir als Familie leben? Wie soll unser Berufsalltag aussehen? Wie kann das mit Kita und Co., mit wie viel Stunden und Umfang, Betreuungsumfang, wie passt das alles zusammen, so dass es zu uns als Familie passt? Nicht zu den anderen da draußen. Wie es die Nachbarin oder die beste Freundin oder der Kollege, die Kollegin auf der Arbeit machen, sondern wie passt es zu uns? Und dafür braucht es, finde ich, Mut, wirklich den eigenen Weg zu finden, miteinander zu reden als Paar, wenn man jetzt mal in dieser Variante bleibt, ne? Und unabhängig davon wirklich, was andere sagen, welche verkrusteten Rollenbilder auch immer so um uns herum wabern, wir durchbrechen die jetzt und sind mutig und sagen, hey, und unsere Familie funktioniert am besten so.
Hey. Ja. Vielen Dank für deine Arbeit und hier heute deine Worte. Ich packe alles in die Shownotes, wo ihr mehr zu Stefanie findet und eben auch zum Buch. Und für heute sage ich tschüss, bis zu einem nächsten Mal.
Danke dir.
Wie schön, dass du die Episode zu Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest super viel mitnehmen. Mein Buch, Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, gibt es ab dem 28.08.24 überall da, wo es Bücher gibt und du kannst es jetzt sofort vorbestellen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Büchershoppen. Klick in die Shownotes, da findest du auch das Buch von Stefanie.